ARD.
Wenige Dinge faszinieren mich persönlich so sehr wie unser Mond. Er ist größer als der Pluto, ein Tick kleiner als der Merkur und dennoch kein Planet, weil er nicht um die Sonne, sondern um die Erde kreist. Damit ist er ein Satellit. Und was für ein Verrückter. Man kann ihn fast jeden Tag von unglaublich vielen verschiedenen Orten der Erde aus gleichzeitig sehen. Mal in der Nacht, mal wenn es hell ist, mal nur eine Sichel, mal ganz klein, mal gigantisch groß und blutrot. Es gibt unzählige Geheimnisse, die wir heute lüften werden über den Mond, über unseren Lebensretter. Denn würde er verschwinden, gäbe es uns Menschen wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Freundinnen und Freunde des Wissens, das hier wird jetzt, ihr habt es schon geahnt, die erste Folge nach unserem neuen Prinzip, also dass wir als Team jedes zehnte Thema selbst aussuchen. Und wer unserem WhatsApp-Kanal folgt, der weiß, Alter, dieses Ding da oben, der Mond, der beeindruckt mich persönlich schon wahrscheinlich seitdem ich geboren bin. Ich habe mir sogar so ein kleines Teleskop besorgt und immer wenn's passt, dann schaue ich raus und guck mir den verrückten Himmelskörper da oben an, zu dem es so viele faszinierende Dinge gibt, die wir heute einfach einmal richtig schön klären werden. Weil das ist alles schon ganz schön komplex. Zum Beispiel die Theorien, wie er entstanden ist. Warum es auf ihm kein Wetter gibt. Wieso wir nie seine dunkle Seite sehen. Was mit uns passieren würde, wenn er nicht mehr da wäre. Und wieso wir Menschen jetzt gerade wieder zu ihm fliegen wollen. Das alles klären wir heute, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Theorien der Entstehung. Ja, wir haben in diesem Podcast schon einmal über die Entstehung des Mondes gesprochen. Ich weiß, also ich habe hier jetzt irgendwie nicht schlechte Erinnerungen. Ich erinnere mich und ihr euch vielleicht auch. Teil plus Erde gleich Boom. Okay, kurzer Reminder. Also, wir springen noch einmal 4,5 Milliarden Jahre zurück. Zu einer Zeit, in der unser Sonnensystem noch sehr jung und sehr chaotisch ist. Überall fliegen teils glühende Gesteinsbrocken umher. Die Erde existiert bereits, aber nicht so, wie wir sie kennen. Sie ist eine glühend heiße Kugel aus Magma, ständig getroffen von Asteroiden und sogenannten Protoplaneten. Das sind ziemlich große Gesteinsbrocken aus der Frühzeit des Sonnensystems, quasi Vorstufen von echten Planeten. Und diese Protoplaneten, die fliegen damals noch ziemlich ungeordnet durch den Weltraum. Dann kommt es so, wie es irgendwann kommen musste. Einer davon befindet sich irgendwann auf direktem Kollisionskurs mit der Erde. Die Forschung nennt ihn heute Taia. Taia ist ungefähr so groß wie der heutige Mars, also etwa die Hälfte unserer Erde. Und eines Tages, ja ich weiß, im Weltall gibt es eigentlich keine Geräusche, das hatten wir auch schon mal, aber so hätte sich das vielleicht angehört, wenn es Geräusche gegeben hätte, als Taia die Erde rammt. Nicht frontal übrigens, sondern wahrscheinlich schräg, also quasi die Erde nur streifend, was wahrscheinlich ziemlich gut gewesen ist, sonst hätte es sein können, dass wir komplett verschwinden. Dennoch war die Geschwindigkeit enorm und die Wucht kaum vorstellbar. Große Teile der Erdoberfläche schmelzen sofort und vollständig dahin. Gestein verdampft, Material aus der Erde und auch von Taia werden in den Weltraum geschleudert. Und genau da passiert dann etwas fast schon Magisches. Denn diese Teile sind ja nun im Schwerefeld der Erde gefangen. Also sie drehen sich immer wieder um unseren Planeten und über Jahrtausende hinweg können sie sich so verdichten. Sie werden zu einem festen, immer größer werdenden Körper. Und ihr ahnt es, genau, das ist heute unser Mond. So die wahrscheinlichste Theorie, denn dabei gewesen ist logischerweise niemand, auch wenn, ich sage euch ehrlich, das wäre ein so krass virales TikTok-Video geworden, aber für diese Taia-Theorie, also dass der Mond ein Teil von unserer Erde ist, sprechen einige Dinge. Wir haben ja zum Beispiel schon mal Mondgestein auf die Erde runtergeholt und haben uns das mal angeguckt, also das analysiert. Und dabei ist herausgekommen, dass es fast ausschließlich aus dem gleichen Material besteht wie der äußere Mantel der Erde. Auch findet man bei Messungen des Erdmantels immer wieder extrem verdichtete Bereiche, die dafür sprechen, dass es einen heftigen seitlichen Einschlag gegeben haben muss. Allerdings ist es, wie gesagt, nicht die einzige Idee, wie der Mond entstehen konnte. Es gibt auch zum Beispiel die Abspaltungstheorie. Sie besagt, dass sich die Erde in ihrer frühen Phase noch extrem viel schneller gedreht hat als heute und dass sich dadurch irgendwann ein großes Stück aus ihr herauslösen konnte, das wir heute als Mond kennen. Eine weitere Theorie besagt, dass der Mond vielleicht irgendwann ganz anders im Weltraum entstanden ist und er ist dann einfach die ganze Zeit durch die Gegend geflogen, so worauf er halt Bock hatte, und dann hat die Erde ihn irgendwann durch die eigene Gravitationskraft eingefangen. Also so quasi, dass er jetzt in unserer Umlaufbahn festhängt. So oder so, wie auch immer es passiert ist, wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir den Mond haben, denn ohne ihn gäbe es hier ein gewaltiges Problem. Kapitel 2: Die Erde ohne Mond. Also wenn man sich das jetzt erstmal einfach nur so vorstellt, dann scheint der Gedanke kaum dramatisch. Also ich sag mal so, ich sehe das Ding eh nur alle ein, zwei Tage. Wenn überhaupt, kann ja nicht so schlimm sein, wenn er weg ist. Ja, doch. Ohne Mond würde sich alles auf unserer Erde verändern. Probieren wir es einfach mal aus. Okay, wir nehmen uns jetzt mal den Mond und lassen ihn verschwinden. Achtung, zu Hause nicht nachmachen. So, das war's. Das ist das Geräusch gewesen, was wir uns überlegt haben für die Entfernung des Mondes. Und da ist sie nun also. Unsere schöne Erde ohne ihren natürlichen Satelliten und Begleiter. Erstmal ist es rein optisch nicht so sonderlich auffällig. Die Erde sieht immer noch aus wie die Erde, aber schon bald setzt sich erstmal langsam und dann immer schneller eine Kettenreaktion in Gang. Denn als allererstes verschwinden die Gezeiten. Wir haben ja bereits gelernt, es ist nämlich vor allem der Mond, der dafür sorgt, dass sich der Meeresspiegel unserer Ozeane und Meere regelmäßig hebt und senkt. Ohne den Mond gäbe es jetzt zwar noch einen leichten Einfluss der Sonne, doch Ebbe und Flut wären mondlos vielerorts kaum noch spürbar. Für das Leben an den Küsten hätte das massive Konsequenzen. Zahlreiche Tiere und Pflanzen sind auf den ständigen Wechsel von Überflutung und Trockenheit angewiesen. Wattflächen, Gezeitenbecken und flache Küsten, die gehören heute zu den artenreichsten Lebensräumen unserer Erde. Ohne diese Gezeiten würden diese Zonen stark schrumpfen und sogar ganz verschwinden teilweise. Also Tausende und Abertausende von Tieren und Pflanzenarten würden dadurch aussterben. Und jetzt machen wir es nochmal eins schlimmer. Wir springen mal noch ein bisschen in der Zeit zurück, weil hätte es den Mond nie gegeben, also hätte es niemals die Gezeiten gegeben, dann wären wir wahrscheinlich nie entstanden, denn diese Übergangsbereiche von Ebbe und Flut waren für die Evolution unfassbar notwendig. Ohne den Wechsel zwischen viel Wasser und wenig Wasser hätte Leben nicht so entstehen können, wie es das tat. Und das ist für uns ziemlich gut, sonst könnten wir beispielsweise auch gerade diesen Podcast nicht hören. Also, ohne Mond vielleicht gar keine Menschen. Außerdem wäre es gut, wenn ihr irgendwas gegen Übelkeit am Start hättet, weil die Erde würde anfangen, richtig Gas zu geben. Der Mond bremst uns nämlich. Als es ihn noch nicht gab, hat sich die Erde fast viermal schneller gedreht. Also ein Tag hat nur ungefähr 6 Stunden gedauert. Doch all das ist noch gar nichts gegen die schlimmste Konsequenz, die es hätte, wenn der große weiße Kollege da oben am Himmel verschwinden würde. Denn ohne Mond gäbe es keine stabile Erdachse. Ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal wie ein sehr weirdes Kompliment. Ey, stabile Erdachse, Bro. Danke, Brudi. Nee, gemeint ist dabei die gedachte Linie, um die sich unser Planet dreht. Stellt euch sowas vor wie einen gigantischen Kugelschreiber, den man einfach vom Nordpol durch den Mittelpunkt der Erde bis zum Südpol steckt. Wir haben euch da auch mal ein Bild in die Shownotes gepackt als Nummer 1, das die Achse darstellt. Und um diese Achse dreht sich jetzt unsere Erde. Eine komplette Umdrehung dauert, richtig, einen Tag. Ohne Mond, haben wir schon festgestellt, wäre erstmal das Problem, dass die Umdrehung sehr, sehr viel schneller wäre. Aber das ist nicht das einzige Problem. Denn unsere Erde ist auch leicht schief. Um genau zu sein, ist diese Achse um 23,5 Grad geneigt. Diese Neigung ist wahrscheinlich durch den gewaltigen Zusammenstoß mit Theia passiert. Und ja, diese leichte Schräglage, die sorgt jetzt dafür, dass im Jahresverlauf mal die Nordhalbkugel, also da, wo wir hier alle so sind, und mal die Südhalbkugel stärker von der Sonne beleuchtet werden. Also man kann logischerweise dadurch ableiten, ohne diese Neigung hätten wir keine Jahreszeiten auf diesen Halbkugeln. Und dann fällt den Forschenden in den letzten Jahrhunderten etwas ziemlich Verrücktes auf. Eine solche starke Neigung der Erde müsste eigentlich zwangsläufig durch physikalische Gesetze größer werden. Also ein Objekt, das sich um die eigene Achse dreht und leicht geneigt ist, das kann unmöglich immer auf dieser Neigung bleiben. Es müsste die Erde regelrecht irgendwann durch die Gegend schleudern. Doch dennoch ist unser Planet seit Jahrtausenden in dieser einigermaßen stabilen Lage. Und ihr ahnt es, der Grund dafür ist unser Mond. Seine Anziehungskraft balanciert uns nämlich aus, wie ein Gewicht, das unserer Drehung Sicherheit gibt. Oh, Mann, wie poetisch. Aber wenn das jetzt verschwinden würde, ja, dann verlieren wir diese Stabilität. Die Erde würde ins Schwanken oder so ins Trudeln geraten. Die Neigung würde immer extremer werden. Werte von 80 bis zu 85 Grad wären möglich. Also nicht Temperatur, sondern Neigung, aber auch Temperatur, weil die Folgen fürs Klima wären auch extrem. Der Nordpol könnte ganz schnell in den Tropen liegen. Das würde bedeuten, jede Erdhälfte hätte ein halbes Jahr lang pralle Sonne und anschließend ein halbes Jahr lang finstere Nacht. Die Konsequenzen sind logisch. Pflanzen würden aussterben, dadurch auch Tiere. Wir hätten in der Nahrungskette als Menschen natürlich auch ein großes Problem. Und mit diesen Temperaturen, die teilweise dann um die 80, 90, 100 Grad in den sehr warmen Perioden werden könnten und tiefe Minusgrade in den kalten. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht erklären. Wir als Menschen würden höchstwahrscheinlich aussterben. Aber zum Glück ist er da, unser Mond. Und er hält so einiges aus. Kapitel 3. Das Einschlagsfestival. Es ist bereits mit bloßem Auge erkennbar, wenn man da oben zum Mond guckt. Aber so richtig deutlich wird es erst, wenn man mit einer Kamera sehr nah ranzoomt. Dann sieht man sie in voller Pracht. Eine Sammlung, man könnte sagen, alter Wunden. Denn die Oberfläche des Mondes ist übersät von ihnen. Ihr findet ein sehr gutes Foto davon als Nummer 2 in den Shownotes, kann man auch gut ranzoomen. Unzählige Krater. Und teilweise gar nicht so klein. Viele von ihnen haben einen Durchmesser von mehreren 100 Kilometern. Aber warum hat der Mond so viele Krater und wir auf der Erde zum Glück nicht? Dazu müssen wir uns einen ganz entscheidenden Unterschied von Mond zu unserem Planeten angucken. Auf der Erde gibt es Sonne, Regen, Hagel, können wir mittlerweile alles sogar relativ gut vorhersagen. Doch auf dem Mond hätten Wetter-Apps keine gute Zeit. Denn das gibt's da nicht. Übrigens auch keinen Wind. Deshalb kann man übrigens auch die Fußspuren oder die Rover-Abdrücke, die von den 12 Apollo-Astronauten zwischen 1969 und 1972 auf dem Mond hinterlassen wurden, immer noch sehen. Zwar nicht von der Erde aus, aber auf Fotos, die Mondsonden gemacht haben. Die Spuren sind noch da. Und aus einem einfachen Grund. Es gibt dort oben nichts, das sie verwischen könnte. Kein Wind, kein Regen, generell kein Wetter, absolut nichts. Und der Grund für das fehlende Wetter ist simpel. Der Mond besitzt nur eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Und damit meine ich nicht, dass es da ungemütlich ist, so schlechte Atmosphäre, sondern dass er keine Schutzschicht um sich hat. Auf der Erde entsteht diese beispielsweise durch Vulkanismus oder unsere Ozeane. Die ganze Zeit werden Gase wie Sauerstoff und Stickstoff freigesetzt. Die wiederum werden dann von der starken Anziehungskraft unseres Planeten angezogen. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Erde ihre Luft quasi mit einer starken Hand durch ihre Anziehungskraft festhält. Der Mond ist dafür aber zu klein. Das soll kein Mondshaming sein. Seine Anziehungskraft ist zu niedrig. Er hat zu wenig Kraft. Dadurch können alle Gasteilchen, die den Satelliten ab und zu umgeben, nur sehr, sehr kurz eingefangen werden. Und oft werden sie dann einfach so weggeweht. Zum Beispiel durch starke Sonnenwinde. Was ist jetzt aber das Problem, wenn eine Atmosphäre so gut wie fehlt? Das sage ich euch. Wenn ein Meteorit auf die Erde zufliegt, dann trifft er ja irgendwann auf diese Atmosphäre. Und wie bereits erwähnt, ist die bei uns voller kleiner Gasmoleküle. Beim Eintreten entsteht dann zwischen Meteorit oder Asteroid oder Asterix, Spaß, zwischen den Dingern, die da eintreten und den Teilchen, die in der Atmosphäre sich befinden, extrem viel Reibung. Und aus dieser Reibung wird dann Hitze. So eine extreme Hitze, dass der Eindringling aus dem Weltall in den allermeisten Fällen verglüht. Ja, und dann könnt ihr euch denken, was passiert, wenn die Atmosphäre woanders fehlt. Also wenn sie nicht stark genug ist, wie auf dem Mond. Dann können alle Geschosse problemlos auf ihn zurasen und auch einstürzen. Und genau das sehen wir, wenn wir uns den Mond angucken. Rund 33.000 Krater hat die Menschheit auf dem Mond bereits analysiert und kartografiert. Aber Forschende gehen davon aus, dass es noch mehr als 100.000 weitere geben könnte. Das Problem ist, wir können sie nicht sehen, weil unser Auge erwischt immer nur die eine Seite des Mondes, obwohl er sich dreht. Kapitel 4. Was? Sollte das auch gerade euer Gedanke gewesen sein? Ist das völlig okay? Auch ein Hä? Oder ein Hä? Oder das kann ja gar nicht sein. Das wären alles legitime Reaktionen, weil was da oben passiert, ist auch ziemlich unglaublich. Egal ob aus Peru, Island, Armenien, aus Laos, wenn man auf den Mond guckt, sieht man die immer so gut wie gleiche Seite. Und jetzt könnte man eben vermuten, ja, das liegt daran, dass er sich nicht dreht. Doch tut er. Als er noch jung ist, macht er das sogar ziemlich schnell. Doch über die Millionen von Jahren wird auch er durch die Umlaufbahn der Erde ein wenig verlangsamt. Und sogar so sehr, dass er sich irgendwann denkt, ich könnte ja meine Drehgeschwindigkeit an die Erde anpassen. Gut, das dachte nicht er sich, sondern die Gesetze der Physik. Aber genau das passiert. Die Geschwindigkeiten synchronisieren sich und so dauert heute eine Umdrehung des Mondes genauso lang wie eine Umdrehung um die Erde. Das heißt exakt 27,3 Tage. Dazu gibt es auch eine super gute österreichische Seite, die das sehr, sehr gut in einem Bild zusammengefasst hat. Findet ihr nochmal als Nummer 3 in den Shownotes. Das stellt nochmal ein bisschen genauer da, wie das Ganze funktioniert. Und so passiert es also tatsächlich, dass wir durch die gebundene Rotation der beiden, die exakt gleich ist, wir von der Erde aus immer nur die gleiche Seite des Mondes sehen. Häufig hört man dann in diesem Zusammenhang die Frage, was ist dann aber auf der dunklen Seite des Mondes? Da gibt es schon ganz schön verrückte Verschwörungstheorien, die geistern insbesondere in den 70er und 80er Jahren durch den Weltraum und die Erde. Zum Beispiel, dass auf der dunklen Seite sich eine geheime Alien-Basis befindet, von wo aus die Außerirdischen die Erde beobachten. Noch ein bisschen absurder wird es dann bei denen, die behaupten, dass die Nationalsozialisten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs dahin geflüchtet seien und seitdem in der dunklen Verborgenheit leben. Ich kann an der Stelle spoilern, das ist kompletter Quatsch. Und das wissen wir nicht nur aus Theorien, sondern das wissen wir wirklich wissenschaftlich aufgeklärt. Denn auch der Name stimmt nicht. Die dunkle Seite.
Ich bin dein Vater.
Das ist gerade nicht dein Zeitpunkt für einen Auftritt, Darth Vader. Es geht um eine andere dunkle Seite, die nämlich gar nicht dunkel ist. Denn da sich der Mond ja dreht, scheint natürlich auch regelmäßig die Sonne auf die Seite, die wir nicht sehen. Deswegen gibt es auch manchmal beispielsweise die Phase des Neumonds, wo für uns der Mond komplett schwarz aussieht, weil das ganze Licht der Sonne auf der anderen Seite ist. Das wissen wir übrigens unter anderem durch Satelliten, die wir mal um den Mond geschickt haben. Die haben da dann auch ziemlich verrückte Fotos aufgenommen. Zum Beispiel haben sie da etwas gefunden, das man gar nicht in der Hinsicht für möglich gehalten hätte. Und zwar das Südpol-Atkin-Becken. Das ist mit einem Durchmesser von, Achtung, 2500 Kilometern das größte Einschlagsbecken in unserem gesamten Sonnensystem. Das ist ein Krater, ungefähr so groß wie die Luftlinienentfernung von Dänemark bis nach Sizilien. Und das Ding ist auch ziemlich tief. Selbst der Mount Everest würde nicht herausragen. Der würde da drin einfach sich verstecken können. Das Becken entsteht wahrscheinlich zu einer Zeit, als der junge Mond noch von einem Magmameer bedeckt ist. Also auch ein heißer, durchs Weltall fliegender Koloss. Und dann trifft ihn ein massiver Einschlagskörper damals. Dabei wird vermutlich Material aus sehr tiefen Schichten des Monds nach oben geschleudert. Etwas, das für die Forschung heute übrigens sehr, sehr spannend ist. Denn wenn man dieses Material vielleicht analysieren könnte, würde man nicht nur gute Informationen über die frühe Geschichte des Mondes, sondern auch die der Erde erlangen. Und genau deshalb bereitet sich die NASA genau in diesen Tagen auf eine weitere Mission vor. Kapitel 5 Artemis 2. Eine ziemlich große Hektik herrscht gerade im Hauptsitz der NASA in Washington. Die Raumfahrtbehörde der USA hat Großes vor. Sie wollen das erste Mal seit 1972, also seit der letzten Apollo-Mission 17, erstmals wieder Menschen in Richtung Mond schicken. Artemis 2. Artemis 2 lautet der Name dieser Mission. Der Plan sieht wie folgt aus. Nach dem Start wird es für die vier Astronautinnen und Astronauten auf ziemlich direktem Wege raus aus der Erdumlaufbahn gehen. Es folgen dann 4 Tage Flug durch das Weltall, bis man den Mond erreicht. Und dann folgt die Landung. Ach so, nee, die landen gar nicht. Aber sie machen trotzdem etwas sehr Besonderes, denn sie fliegen quasi eine Acht um den Mond herum. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich euch mal ein Bild der Flugroute als Nummer 4 in die Shownotes gepackt. Der Grund für diese Acht und die generell gewählte Strecke ist simpel. Denn durch die Anziehungskraft des Mondes wird die Crew nach der Umrundung quasi direkt von der Energie, die dadurch entsteht, zur Erde zurückgeschleudert. Das nennt man auch ein Flyby. Man nutzt die natürliche Kraft von Himmelskörpern. Dadurch spart man viel Treibstoff, weil ziemlich viel Vorwärtsmomentum durch diesen natürlichen Schwung kommt. Und damit wird die Crew übrigens auch ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Denn für das Manöver müssen sie erstmal ein gutes Stück vom Mond wegfliegen, also quasi hinter ihn von uns aus betrachtet. Und das wird für die vier dann zum Rekord, denn sie werden dadurch weiter von der Erde weg sein als je ein anderer Mensch zuvor. So viel zumindest in der Theorie, denn aktuell macht Artemis 2 ein paar kleinere Sorgen. Ganz, ganz ursprünglich war nämlich der Start für das Jahr 2023 schon geplant. Dann gibt es Probleme mit dem Hitzeschild. Der ist ziemlich wichtig, vor allem für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Man verschiebt das Projekt daher auf November 2024. Wenn ihr jetzt auf die Uhr guckt, dann werdet ihr merken, ja warte mal, dann sind die ja immer noch nicht los. Ja, richtig, denn Achtung, alles was ich jetzt vorlese, ist zu einem Problem geworden. Schwierigkeiten mit den Ventilen der Elektrikkomponenten, unsaubere Belüftung und Temperaturkontrolle innerhalb der Flugkapsel, Defekte an Schaltkreisen für das Notfallsystem, Probleme mit den Batterien der Kapsel selbst und, und. Das klingt jetzt so ein bisschen wie der letzte TÜV-Bericht von meinem Auto, muss man aber ein bisschen in Relation setzen, denn technisch betrachtet ist so ein Fortbewegungsmittel mit Trägerraketen, Raumfahrzeug, Crewmodul, Antrieb, Strom, Luft, Wassermodulen, das ist unfassbar komplex und es gibt natürlich keinen Raum für Fehler. Wenn da oben irgendwas schief geht, dann wird es ganz schwierig, da irgendwie jemanden zu rufen, der ihm hilft. Dass es da immer wieder zu kleineren Problemen auf der Erde, also im Prozess des Entstehens kommt, ist völlig normal. Und das macht ja auch die Wissenschaft und den Prozess fast schon sogar aus. So, und nach den ganzen Verschiebungen sind wir jetzt also im Februar 2026 angekommen. Und eigentlich sollten jetzt in diesen Tagen die Astronautinnen und Astronauten einsteigen und ab geht die wilde Katze. Aber auch das ist nicht passiert, denn aktuell ist es einerseits zu kalt und es gab noch ein paar Probleme beim Betanken der Raketen. Da gab es ein kleines Leck. Deswegen will man an der Stelle auch das wieder noch abwarten. Man will natürlich auf perfekte Bedingungen treffen, weil das ist ja nicht nur extrem teuer, sondern da sind auch Menschenleben, die daran hängen. Deswegen will man unbedingt warten, bis die Bedingungen perfekt sind. Ziel der Mission ist übrigens das Testen der Lebenserhaltungssysteme im Weltall. Also, wie gut funktioniert die Kapsel? Auch Navigation und Manövrierfähigkeit des Raumschiffs sollen geprüft werden, denn ein paar Jahre später, wahrscheinlich so in 2-3 Jahren, soll es Artemis 3 geben und damit dann die erneute Mondlandung. Ah, an der Stelle wäre es so gut, wenn es einen Podcast gäbe, der einen auf dem Laufenden hält, wenn das alles passiert. Ach so, das, ah ja, genau, das machen wir ja hier. Also, wenn ihr nichts zu den Artemis-Missionen verpassen wollt, naja, dann hört weiter diesen Podcast. Vielleicht sogar die kleine Glocke aktivieren. Wisst ihr Bescheid. So, und das war jetzt ganz schön viel Inhalt. Heute, damit man sich den ein bisschen besser merken kann, kommt hier die Zusammenfassung. Höchstwahrscheinlich ist es eine gewaltige Kollision vor rund 4,5 Milliarden Jahren, als ein marsgroßer Protoplanet namens Taia mit der jungen Erde zusammenstößt. Aus den Trümmern dieses Ereignisses formt sich dann der Mond, weil er im Schwerefeld unserer Erde festhängt. Und darüber sollten wir ganz schön dankbar sein, denn ohne ihn wäre unser Planet ein völlig anderer. Nicht nur hätten wir keine Gezeiten, die auch das Entstehen von Leben maßgeblich mit beeinflusst haben, dann hätten wir auch noch sehr viel kürzere Tage, was extrem schlecht für meinen persönlichen Schlafrhythmus wäre, und noch viel schwerwiegender wäre der Verlust einer stabilen Erdachse. Der Mond hält sie nämlich durch seine Gravitation weitestgehend gerade. Ohne ihn würden wir ins Trudeln geraten. Die Folge: extreme Klimaschwankungen, die dauerhaft betrachtet ein lebensfreundliches Klima hier unmöglich machen würden. Trotz dieser heldenhaften Rolle kriegt der Mond irgendwie ganz schön viel ab. Fast täglich schlagen Meteoriten und Asteroiden auf unserem Begleiter, auf unserem Satelliten ein. Und der Grund dafür liegt darin, dass der Mond sich nicht richtig schützen kann. Seine Masse ist zu gering, um eine richtig gute Atmosphäre aufzubauen. Und so verglüht nichts. Alles schlägt so in ihn ein. Etwa 33.000 Krater sind auf diese Art und Weise schon entstanden, die wir kennen. Schätzungsweise liegen nochmal 100.000 auf der anderen Seite, also auf der, die wir von der Erde nicht so gut sehen können. Diese andere Seite ist aber alles andere als dunkel. Die Sonne scheint auch hierhin und durch Fotos kennen wir auch ein paar markante Punkte, zum Beispiel das Südpol-Atkin-Becken. Um das alles noch viel mehr beobachten und analysieren zu können, macht sich die Menschheit gerade bereit für neue Mondmissionen. Artemis 2 und 3 stehen in den Startlöchern. Sobald es soweit ist, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden. Denn da gibt es noch so einige Geheimnisse auf dem Mond, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Mehrjährige Berufserfahrung, Master in Engineering, 1000 Flugstunden in einem Kampfjet. Sorry, der Podcast geht ja hier noch ein bisschen weiter. Ich habe gerade mal nachgelesen, was man vorweisen muss, um Astronaut zu werden. Und ich kann euch an der Stelle spoilern, ich bin unqualifiziert. Ich weiß auch persönlich gar nicht, ob ich fliegen würde. Die Folge hat mich da wieder sehr viel drüber nachdenken lassen. Würdet ihr ja sagen, wenn euch die NASA oder die ESA oder irgendeine andere SAR fragen würde? Nächste Woche Dienstag, Ausflug um den Mond? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich werde mir wohl den Mond also weiter durchs Teleskop angucken. Ist auch einfach ein faszinierender Himmelskörper. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war die erste Folge seit dem Beginn dieses Podcasts vor 1,5 Jahren, dass ich bzw. wir uns mal wieder ein Thema selbst ausgesucht haben. Bin gespannt, wie ihr das alles findet. Auch das gerne mal in die Kommentare hauen und natürlich alle eure Fragen. Da kümmern wir uns ja dann nächste Woche drum, genauso wie heute, weil es kamen extrem viele zur Wehrpflicht. Und es waren sogar so viele, dass wir uns entschieden haben, direkt gleich wieder 5 davon zu beantworten. Nummer 1 ist von Marlene. Johnny, warum gilt eigentlich für Männer die Wehrpflicht, für Frauen bzw. diverse Personen aber nicht? Das ist erstmal gereimt, vielen Dank dafür, und ist auch eine gute Frage. Und die Antwort findet man im deutschen Grundgesetz. In Artikel 12a ist nämlich festgelegt, dass nur Männer zur Wehrpflicht verpflichtet werden können. Pflicht. Das ist vor allem historisch so gewachsen. Der Militärdienst gilt einfach als eine Pflicht der Männer. Und das wird es wohl in der Form in Deutschland erstmal bleiben. Frage Nummer 2 kommt von der Familienbande. Johnny, müssen Männer auch zur Wehrpflicht, wenn sie Profisportler sind? Auch sehr, sehr gute Frage. Und yes, in Deutschland theoretisch ja. Also nochmal, um das ganz kurz hier alles zu erklären. Aktuell gilt ja die absolute Freiwilligkeit. Also die Begründung, ich bin Profisportler, reicht aus. Also du musst ja eh nicht hin. Aber wenn sich theoretisch 2035 das Ganze ändern würde, weil man nicht genug Freiwillige gefunden hat, also es wieder eine Pflicht gäbe, zwischen Bundeswehr oder Zivildienst zu wählen, dann würde Profisportler-Dasein nicht ausreichen. Da gab es schon einige Fälle, wo dagegen entschieden wurde und auch Profisportler einen der beiden Dienste machen mussten. Das ist aber nicht in allen Ländern so, zum Beispiel nicht in Südkorea. Das Beispiel habt ihr vielleicht mitbekommen. Heung-min Son, der hat mal beim HSV und auch bei Leverkusen Fußball gespielt in der ersten Bundesliga, ist danach zu Tottenham gewechselt und mit 27 muss man in Südkorea zum Wehrdienst. Und damals sagt das Land dann zu Heung-min Son, wenn du es schaffst, mit der südkoreanischen Nationalmannschaft die Asien-Wettkämpfe zu gewinnen, also sowas wie eine, ja, wie die EM nur in Asien, naja, dann bekommst du eine Sondergenehmigung und musst nicht einberufen werden. Und tatsächlich ist genau das passiert. Und wenn wir schon bei Südkorea sind, vielleicht kennt ihr die K-Pop-Band BTS, ist ja unfassbar groß. Die zum Beispiel wurden nicht befreit. Die mussten zum Wehrdienst und deswegen gab es eine Bandpause. Frage Nummer 3 kam von Simon. Er schreibt, wenn ich zur Wehrpflicht müsste, könnte ich mich dann nicht theoretisch als Frau identifizieren, um nicht genommen zu werden? Und das ist gerade in heutigen Zeiten eine extrem spannende Frage und ein Fall für sich. Die Antwort lautet aber nein, denn entscheidend ist, was offiziell im deutschen Melderegister als Geschlecht eingetragen ist. Wenn dort männlich steht, gilt man als wehrpflichtig. Wenn man den Eintrag allerdings amtlich auf weiblich oder divers ändern lässt, dann fällt man rechtlich auch nicht mehr unter die Wehrpflicht. Frage 4 kommt von Levin Hippe. Er schreibt uns, dass er eine Hörbehinderung hat und fragt, ob man dann trotzdem auch eingezogen werden kann. Und erstmal ja, sollte die Pflicht in knapp 10 Jahren kommen, ist es gut möglich, dass man trotzdem zur Musterung eingeladen wird. Sehr häufig wird man dann aber sehr wahrscheinlich als dienstuntauglich eingestuft und zum Zivildienst weitergeleitet. Und damit kommen wir zur letzten Frage, die kommt von Cardi's Just Iconic. I love it. Johnny, wenn sich in den nächsten 10 Jahren nicht genug Leute für den Wehrdienst melden, werden dann auch Frauen Wehrdienst oder Sozialarbeit verpflichtend machen müssen? Und ja, wir haben es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, auch wenn es gerade sehr viele politische Vorschläge aus unterschiedlichen Parteien gibt, dass auch Frauen und diverse Personen stärker einbezogen werden sollten in diese Pflicht, Stand jetzt bleibt die Wehrpflicht in Deutschland eine reine Männersache. Natürlich kann sich jeder freiwillig melden, das ist jetzt schon so und wird auch wahrscheinlich so möglich bleiben. Eine Pflicht für Frauen oder diverse Personen wird es aber höchstwahrscheinlich in Deutschland, wie gesagt, nicht geben. Und wenn man sich so die ganzen Kommentare und E-Mails und Nachrichten, die wir von euch zu diesem Thema bekommen haben, so anguckt, dann wird relativ schnell klar, dass ihr da alle ziemlich unterschiedlicher Meinung seid. Also na klar, gibt es auch ganz viele, die das Gleiche sagen, aber es gibt nicht so die eine einzige Richtung, in die eure Rückmeldung geht. Und das finde ich großartig, weil wir leben ja davon, dass wir uns in einem Diskurs befinden, also jeder seine Meinung sagen kann und dann diskutiert man eben. Und deswegen wollen wir ein paar davon einfach mal hier jetzt vorlesen. JD beispielsweise, er findet es nicht fair, dass nur Männer verpflichtet werden. Gabi schreibt, dass sie sich als Frau sowieso beworben hätte und gar kein Problem mit einer Pflicht habe. Milo fordert mehr Gehalt als besseren Anreiz, ins Militär einzutreten. Tom findet, dass die Wehrpflicht immer freiwillig bleiben sollte und er persönlich lieber einen Zivildienst machen würde, als zur Bundeswehr zu gehen. Wally beispielsweise findet die Geschlechtertrennung auch nicht zu 100% fair, weil sie hat mehrere Brüder, die im Ernstfall eingezogen werden würden, sie aber als Mädchen eben nicht. Also das erstmal die unterschiedlichsten Meinungen. Dann kamen auch viele Nachrichten und Kommentare von Leuten, die bereits Wehrpflicht oder Zivildienst absolviert haben. 3DFX zum Beispiel. Er sagt, ihm hat die Zeit bei der Bundeswehr total geholfen, Routinen, Ordnung und eine gute Stressresistenz aufzubauen. Auch Nico hat uns eine lange Mail geschrieben, dass er eigentlich damals zunächst total unzufrieden war, als er zur Bundeswehr einberufen wurde. Damals gab es die Wehrpflicht eben noch. Und weil er sich gegen den Zivildienst entschied, weil der länger gedauert hätte, musste er eben auch ran. Und das war dann erstmal eine ziemlich harte Zeit mit ziemlich harten Übungen. Zum Beispiel bei zweistelligen Minusgraden in der Natur unterschiedliche Aufgaben zu absolvieren. Generell blickt er aber im Nachhinein sehr dankbar auf die Zeit zurück und würde es nicht anders entscheiden. Also es ist ganz spannend. Vor allem hat uns immer wieder dieser Ton erreicht von unterschiedlichen Menschen, die entweder einen Zivildienst gemacht haben oder jetzt auch ein FSJ und die sagen, ey, das hat mir so sehr geholfen herauszufinden, was ich im Leben möchte. Und wenn ich das persönlich für mich so betrachte, ich glaube im Nachhinein hätte ich so ein FSJ auch cool gefunden. Einer meiner besten Freunde hat das auch gemacht und berichtet sehr positiv darüber. Aber am Ende ist es so, was die Freiwilligkeit ja so Positives an sich hat, dass jeder selbst entscheiden darf. Und das ist jetzt eine Bilderbuchüberleitung für einen Radiomoderator an der Stelle, denn frei entscheiden dürft auch ihr jetzt wieder. 6 neue Themen haben wir für euch am Start. Und das sind sie. Nummer 1 muss ich, glaube ich, gar nicht groß erklären. Es geht jetzt schon seit geraumer Zeit durch die Medien. Und zwar der Fall Jeffrey Epstein. Was ist mit den Epstein-Files? Was ist da überhaupt alles passiert rund um den US-Millionär, der auch Ex-Wall Street-Banker war? Da gibt es ganz viele Verbindungen zu Eliten. Eine ziemlich düstere Geschichte. Ist auch an der Stelle schon mal hier mit Content-Warnung gearbeitet. Das wäre eine Folge, die ich an der Stelle nicht für unsere jüngste Hörerschaft empfehlen würde. Danach haben wir als zweiten Vorschlag das Mongolische Reich. Auf seinem Höhepunkt ist es das größte zusammenhängende Reich der Geschichte. Fast ganz Asien und Teile Europas gehört dazu, angeführt und gegründet von einem gewissen Genghis Khan. Dann haben wir das Thema, wer war Falco? Ich persönlich finde den Typ ja, also wenn ich das mir im Nachhinein angucke, das ist so in den Bann ziehend, wie dieser Mann war, ob man das jetzt positiv oder negativ bewertet. Aber es ist ein Popstar aus Österreich, der zwischen Genie und Größenwahn wandelt. Dann gibt es einen rätselhaften Unfall im Jahr 1998, der bis heute Fragen aufwirft. Dann haben wir das nächste Thema, das aktuell wirklich sehr, sehr, sehr viele beschäftigt, und zwar Grönland und Donald Trump. Was ist die besondere Geschichte dieses Landes? Was ist da mit Dänemark und warum sind die mittlerweile aber nicht mehr zu Dänemark, aber noch so ein bisschen? Und wieso will Trump unbedingt Besitzanspruch auf Grönland fordern? Die ganze Zeit will er die Arktikinsel übernehmen. Was ist da Phase? Dann haben wir als fünftes Thema den Wilden Westen, also so 19. Jahrhundert, Zeit des Aufbruchs, Gesetzlosigkeit, Revolverhelden, Cowboys und so weiter. Und als letztes Thema das Königreich Preußen, die aufgestiegene Macht, die maßgeblich damals zur deutschen Einheit beiträgt. Auch eine sehr besondere Zeit rund um Napoleon. Also, ich habe selten so groß Probleme gehabt damit, welches Thema ich selbst aussuchen würde. Also irgendwie finde ich alle total spannend, deswegen bin ich froh, dass ihr mir das Ganze abnehmt. Das Thema eurer Wahl hören wir also nächste Woche Sonntag, wie immer um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle und ihr wisst doch, für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und heute bin ich dann doch nochmal hier am Ende am Start und zwar wieder mit einem ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Der nennt sich nämlich Science Tea Time. Das ist der neue Podcast, in dem abwechselnd Caro Matzko und Frank Seibert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt auf eine Tasse Tee. Und da werden die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft besprochen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel, was ist die optimale persönliche Ernährung, um lange gesund zu bleiben? Kann KI vielleicht bald Psychiaterinnen und Psychiater ersetzen? Oder warum tragen wir alle Sternenstaub in uns? Das könnt ihr euch ganz entspannt anhören. Vielleicht auch mit einer Tasse Lieblingstee. Den Link zu Science Tea Time findet ihr in den Shownotes.